Guten Morgen und danke für das warme Willkommen. Und ich bin sehr gerne heute Morgen zu euch gekommen. Ich bin ja im Laufe der Jahre oder der Jahrzehnte, muss man sagen. Kann man das ein bisschen schräg kriegen? Ach, guck mal, schön, sehr schön. Alles gut, ist besser zu lesen dann. Im Laufe der Jahrzehnte manches Mal hier gewesen, habe die Entwicklung der Räumlichkeiten und des Saals so mitbekommen. Und heute, als ich so hier vorfuhr, dachte ich, wow, ja doch, habt ihr schön gemacht, hat Gott euch beschenkt, ganz, ganz wunderbar. Ich predige, seit ich 17 bin, ich bin heute 56 und bin über 30 Jahre auch im Dienst, Pastordienst, also an einer örtlichen Stelle. Und immer, wenn mir mal nichts einfällt, was ich predigen könnte, oder ich bin gerade zwischen zwei ganz bedeutsamen Predigtreihen, aber ich habe so einen Sonntag dazwischen, oder es ist Sommerpause und ich muss irgendwie einen Sonntag füllen, bevor die neue wichtige Reihe beginnt, dann habe ich einfach mal den Psalm 23 ausgepackt und habe eine Predigt darüber gehalten, so alle paar Jahre. Das ist einfach so ein Text, wo ich gesagt habe, der predigt sich selber. Muss auch nicht so viel arbeiten und so, ne, ist immer ein Segen, ist immer richtig, ne, finden immer alle gut und ist immer, ne, schön. Aber ehrlich, wenn ich als Gastsprecher in eine Gemeinde komme, da werde ich ja sicherlich etwas Originelleres haben als den 23. Psalm, über den ich sprechen kann. Das hat sich gerade geändert. Ich möchte heute mit euch über den 23. Psalm sprechen, weil ich der Meinung bin, dass es so vor anderthalb Jahren ist es her, dass ich ihn zum ersten Mal verstanden habe in einer Tiefe und er mir zu einem brennenden Busch wurde, zu einem echten Reden Gottes hinein in mein Leben. Jetzt ist ja so, in manchen Kirchen, da wird ja auch so zusammen nicht nur gesungen, sondern auch so Sachen gesprochen, Gebete und so, Psalm 23, Glaubensbekenntnis. Und ich dachte, wir stehen einfach mal zusammen auf und sprechen den miteinander. Wisst ihr warum? Dann geht das nämlich nicht von meiner Predigtzeit ab. Dann ist das quasi noch Teil des Worships. Und das bringt mir mindestens 2 Minuten. Von daher dachte ich, lass nochmal miteinander aufstehen und diesen wunderbaren 23. Psalm miteinander beten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Der Titel meiner Predigt heute Morgen ist Die drei Gottesbilder oder warum es keine 151 Psalmen gibt. Zum Untertitel komme ich noch im Laufe der Predigt. Aber uns allen ist eine Sache, glaube ich, ganz klar. Nämlich dein Gottesbild, das du in dir trägst, bestimmt deine Gottesbeziehung total. Nun, in den Geboten Gottes im Alten Testament wurde den Israelis verboten, sich ein Bildnis zu machen. Also so ein Götzenbild zu machen, ja, und zu sagen, davor knie ich nieder. Keiner glaubt ja, dass dieses kleine Ding da wirklich Gott ist, sondern man weiß schon, Gott ist da draußen, aber man will ein Bild machen, man will ein Bild haben, das man so anbeten kann. Und ich glaube, einer der großen Gründe, warum Gott das nicht will und gesagt hat, du sollst dir kein Bild machen, ist, weil Gott niemals in ein irdisches Bild passen wird. So hat er uns die Schrift gegeben und gibt uns 100, 200, ich weiß es nicht, Bilder von Gott. Er ist der Vater, er ist der Weinstock, er ist der Hirte, er ist der Bräutigam, er ist Bilder, 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 Bilder. Und alle diese Bilder zusammen drücken etwas aus von einem ganz, ganz großen Gott. Wenn du ein Gottesbild hast von einem Gott, der nörgelnd auf seinem Thron sitzt und immer an dir irgendwas auszusetzen hat, wie siehst du denn wieder aus? Ja, der immer irgendwas zu meckern hat an dir. Wenn du große Not hast in deinem Leben, dann ist das nicht der, in dessen Arme du gelaufen kommst. Geht einfach nicht. Da ist einfach so eine Barriere. Hat alles mit deinem Gottesbild zu tun. Und deshalb möchte ich mir mit euch heute einmal drei Gottesbilder angucken, die ich offenbart sehe im Psalm 23. Vielleicht noch eine kleine Vorbemerkung. David und ich, wir haben ja einiges gemeinsam. Nicht nur, dass wir beide Schäfer sind, sondern wir sind beide Theologen und wir sind beide Singer-Songwriter. Das heißt, Dinge, die wir so gefunden haben, die drücken wir gerne lyrisch aus und haben so eine Message, schreiben Lieder. Und das ist ja ein Lied. Das ist ja keine dogmatische Abhandlung wie der Römerbrief, sondern das ist ja ein Lied. Das ist ja Lyrik, die etwas hier über Gott aussagen soll. Und so als Kollegen, Singer-Songwriter, Theologen-Kollegen, da kann man sich ja mal gegenseitig so ein bisschen coachen, sich so ein bisschen Feedback geben. Und da habe ich gedacht, mache ich das mal mit David und das habe ich so ein bisschen in die Predigt eingebaut. Und ihr werdet sehen, das führt uns auch weiter. Das erste Bild, was uns begegnet, ist das bekannteste. Es ist das Bild von einem Gott, der uns komplett versorgt. Ein Gott, der uns komplett versorgt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist die Verheißung. Mir wird nichts mangeln. Wenn dein Herz gerade angesichts dieser Verheißung vor Freude überfließt, dann sag mal dein Gesicht Bescheid. Kennen wir ja alle, diesen Psalm ist ja nicht ganz unbekannt. Und wir können ja mal diesen Moment uns erlauben, auch in einem Gottesdienst ehrlich zu sein und uns mal zu fragen, wie ist das denn so mit nichts mangeln in meinem Leben? Keinen Mangel. Erlebe ich das denn? Ist das wirklich so? Ist das meine Realität? Kann ich heute ein Zeugnis geben und sagen, Leute, seit Jesus in mein Leben gekommen ist, hey, kein Mangel. Mangel, ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Ich habe es fast vergessen. Ein gängiges Bild. Es beschreibt die Beziehung zwischen einem Hirten und seinen Schafen. Und der Gedanke, wann immer es auftaucht in der Bibel, ist, dass Schafe ohne einen Hirten einfach verloren gehen. Schafe brauchen einen Hirten. Das ist einfach so. Wenn ich über den Psalm 23 gepredigt habe, habe ich immer gesagt, Schafe sind sehr dumme Tiere. Und bei meinem Glück war jedes Mal ein Schäfer, also ein Hirte, im Publikum. Und nach der Predigt musste ich mir einiges anhören darüber, wie hochsensibel und intelligent diese Tiere wirklich sind und so weiter. Und um mir das zu ersparen, sage ich das heute anders und auch etwas zeitgemäßer. Schafe sind sehr einseitig begabte Tiere. Ja, sehr, sehr ein hochintelligent, gar keine Frage, aber sehr, sehr einseitig begabt. Sie haben ein Problem, nämlich sie sind Herdentiere, aber sie sind zu dämlich, zusammenzubleiben. Sie können ohne einander nicht überleben. Die können nicht einfach sagen, ja, ich gehe mal hier und du gehst mal da und jeder so für sich. Nein, nein, es sind Herdentiere, die brauchen einander, aber sie schaffen es nicht, zusammenzubleiben. Und deshalb brauchen sie einen Hirten. Jesaja hat das schon so ausgedrückt in Kapitel 53, Vers 6. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Genauso sind Menschen auch. Und wenn ich an die Entsolidarisierung der Menschheit denke, gerade im Westen, auch in unserem Land, dieses Empathielose, den anderen nicht mehr fühlen zu wollen, nur noch meinen eigenen Vorteil zu sehen, nur noch meine Meinung zu sehen, nur noch mein Ding zu machen und das konsequent durchzuführen. Wir gehen weg voneinander und auch wir Menschen sind Herdentiere. Wir sind geschaffen zur Gemeinschaft, wir sind geschaffen für Familie, wir sind geschaffen für Gesellschaft, wir sind geschaffen miteinander zu leben und wir brauchen das auch. Nur so überleben wir wirklich. Und das Bild will sagen, Schafe sind völlig abhängig und der Hirte ist völlig verantwortlich. Gott ist völlig verantwortlich für uns und wir sind völlig abhängig von ihm. Und das ist gut so. Wir dürfen ihm vertrauen. Und meine Güte, was für eine tolle Verheißungslage. Kein Mangel. Grüne Auen, frisches Wasser, sprich Nahrung, rund um Versorgung, das ist alles, was ein Schaf braucht. Erquickung der Seele, die wird erfrischt, gestärkt und belebt. Führung auf rechter Straße, wir bekommen Orientierung, wir haben eine Richtung, wir haben einen Sinn, wir irren nicht so durch dieses Leben und gucken mal, nein, nein, wir gehen wirklich sehr, sehr konsequent einen Weg, wir werden geführt. Dieses erste Bild, zugegebenermaßen das bekannteste, auch gerade unter uns Pfingstlern und Charismatikern, ist das Bild von einem wunderbaren Hirten, von seinen wunderbaren Absichten, von seinem wunderbaren Charakter. Er ist nur gut. So, Paragraph 1. Gott ist gut, er ist nur gut, er ist ein wunderbarer Hirte. Merk dir das bitte. Du bist abhängig von ihm und er meint es nur gut mit dir. Ein ganz, ganz großartiges Bild. Ich habe dem David was ins Heft geschrieben. Ich habe geschrieben, lieber David, super erbaulich und mutmachend, weiter so. Also ich persönlich hätte den Rest des Psalms eigentlich gar nicht gebraucht, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte gedacht, naja, ich bin Kind der charismatischen Bewegung, so 70er Jahre. Wir haben ganz kurze Chores, so 100 Mal hintereinander gesungen. Das wäre so einer gewesen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er ist nur gut. Amen, Amen, Amen. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Ja? Da haben wir uns bis zur Ekstase haben wir uns gesungen. Und ne, Ekstase ist vielleicht das falsche Wort. Bis zur Salbung, Entschuldigung. Ich treibe mich zu viel in anderen Kreisen manchmal rum. Bis zur Salbung haben wir gesungen und ne, nur gut, nur gut, nur gut, so. Aber hier kommt ein zweites Bild. Ein Gott, der Mut macht und tröstet. Wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Also gerade war ich noch sehr, sehr begeistert. Jetzt muss ich doch immer ein bisschen was Kritisches anmerken. Das Erste, was ich geschrieben habe, ist, lieber David, Wechsel von Objekt zu Subjekt. Wirkt auf mich hier sehr willkürlich. Ist ja so, wenn man einen lyrischen Text verfasst, dann will man ja einen Gleichklang. Jetzt nicht nur im Reimen, Herz auf Schmerz, sondern man will auch andere Dinge mit einer konsequent, in einem gewissen, auch grammatikalischen Gleichklang durchziehen. Meine Güte, ist auch nicht so schwer. Wer oder was ist mein Hirte? Der Herr. Subjekt. Wen weidet er auf einer grünen Aue? Mich. Objekt. Ja? Subjekt, Objekt. Der Herr ist völlig verantwortlich, haben wir gerade gesagt, ich bin völlig abhängig, er weidet mich, das wird mir getan, mäh, 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 ich bin sein Schaf, ich kann mich freuen. Und jetzt auf einmal, wer oder was wanderte im Todestal? Ich. Auf einmal bin ich Subjekt. Das muss doch nicht sein. Vor allen Dingen, das klingt so ein bisschen doch danach, dass ich jetzt auch irgendwie auf mich gestellt bin, dass ich jetzt irgendwie der Handelnde bin. Und es klingt auch so ein kleines bisschen nach Eigenverantwortung. Man will ja nicht nur kritisieren, sondern Vorschläge machen. Deswegen habe ich ihm mal was ins Heft geschrieben, lieber David. Auch wenn er mich führt durch Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück. Dann wär's doch, ne? Dann wären wir doch mit Subjekt und Objekt gleich geblieben. Oder noch besser, auch wenn er mich trägt. Das passt doch viel besser zum ersten Teil, findet ihr nicht? Auch wenn er mich trägt durch Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück. Also dieser Bruch von Subjekt und Objekt wäre nicht da. Und, ach Menno, überhaupt, wieso eigentlich Trost? Ich habe eine eindeutige Verheißung, kein Mangel. Ich sage mal, wer keinen Mangel hat, braucht auch keinen Trost, oder? Wozu brauche ich denn Trost? Ich habe keinen Mangel, es gibt mir nur grüne Auen verheißen, es ist mir nur frisches Wasser verheißen. Wozu brauche ich bitte schön Trost? Ihr Lieben, dieses zweite Bild steht in einer gewissen Spannung zum ersten, keine Frage. Aber es ist unfassbar wichtig. Weil ohne dieses zweite Bild haben wir ein unrealistisches, happy, clappy Wohlstandsevangelium, was sehr, sehr schön klingt. Und man kann tolle Predigten halten und es führt zu schönen Gefühlen, wenn man sie hält. Aber es ist leider so überhaupt nicht lebenstauglich und überhaupt nicht alltagstauglich. Und wo nur dieses erste Gottesbild gefeiert wird und gepredigt wird, habe ich im Laufe der Jahre und der Jahrzehnte auch Menschen gesehen, die wir verloren haben in der Gemeinde, die einfach irgendwann nicht mehr kamen. Depressive Menschen, chronisch kranke Menschen, die einfach diese Betonung nicht so ausgehalten haben. Ja? Denn wenn er ja nur gut ist und wenn er ja nur der Hirte ist und wenn das ja alles kein Mangel, Vollkasko, hallo? Und die Geschwister fragen mich am Sonntagmorgen, na, wie geht's dir denn? Und ich habe schon wieder die ganze Nacht wachgelegen mit diesen perversen Schmerzen und ich habe gar keine Lust mehr, die Frage zu beantworten und weiß, wir werden gleich in den Lobpreis gehen und wir werden den guten Hirten feiern, der ja nur gut ist und der uns versprochen hat, dass wir keinen Mangel haben und der alles nur Gute will. Tja, bin ich dann am Ende selber schuld? Ich weiß es nicht. Wir brauchen dieses zweite Bild ganz, ganz dringend. Es ist das Bild von einem Leben mit Gott in einer gefallenen und in einer unvollkommenen Welt. In der Theologie gibt es ein Wort, das müsst ihr euch nicht merken, aber das Wort heißt eschatologischer Vorbehalt. Und eschatologischer Vorbehalt bedeutet eine Spannung, die wir leben als Jünger Jesu, und zwar zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Unsere gesamte Christusnachfolge, unsere gesamte Erfahrung mit Gott auf dieser Erde steht in der Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Schon jetzt bin ich ein Kind Gottes. Schon jetzt darf ich Gott meinen Vater nennen. Schon jetzt darf ich sagen, ich bin von Neuem geboren, ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist. Schon jetzt darf ich sagen, ich bin Anteilhaber am Charakter Christi und er lebt sein Leben durch mich. Und schon jetzt so wunderbare Dinge. Und immer wieder auch mal die Situation, wo ich sagen muss, noch nicht. Und ich stehe wieder auf und ich bete und ich glaube. Und ich gehe weiter, schon jetzt und noch nicht. Unsere gesamte Christusnachfolge ist in dieser Spannung. Und ich will mal sagen, ich behaupte es einfach mal und sage mal eine Zahl. 90% aller Irrlehren im Laufe der Kirchengeschichte, 90% aller Irrlehren, die wirklich Schaden angerichtet haben, ist die Auflösung dieser Spannung. Wenn wir die nicht aushalten, ja, wo wir ein Gottesbild malen, das so nicht trägt, das so nicht da ist, ja, schon jetzt und noch nicht. Vor einigen Jahren, da gab es mal einen Bruder in unserer Gemeinde und der hatte eine ganz schlimme Krebsdiagnose. Und er ging zum Arzt und es wurde ein Plan gemacht und es gab Chemo und es gab Bestrahlung und das volle Programm. Und er ging sehr, sehr durch finstere, sehr finstere Todestäler, durch die Hölle und zurück. Aber am Ende gab es eine Besprechung beim Arzt, als alles vorbei war. Die Therapie war gut angeschlagen, der Krebs war weg. Und der Arzt sagt, gucken Sie mal, das sieht richtig gut aus. Und da hat er dem Arzt gesagt, ja, ich gehe nämlich auch in eine Gemeinde und ich glaube nämlich an Jesus Christus. Und die Geschwister, die haben gebetet, die haben sogar gefastet. Und ich glaube, dass Gott mich geheilt hat und hier ein Wunder getan hat. Und da hat der Arzt gesagt, ja, das glaube ich aber auch gerne mit Ihnen. Also wenn ich mir diesen Heilungsverlauf angucke, das kann man aber wirklich so sagen, dass das schon ein Wunder ist. Er hat sich so gefreut. Man wollte dann ein Zeugnis geben sonntags morgens und uns daran teilhaben lassen. Wir waren alle ganz gespannt. Das war so als Höhepunkt geplant. Wir hatten so viel gebetet. Und an dem Sonntagmorgen guckte ich so, wo ist er denn? Wollte noch was absprechen, vor allem wegen der Länge. Und konnte ihn nicht finden, aber er sah seine liebe Frau und ich sage, hey du, wo ist er denn? Wir wollen doch heute Morgen. Sie sagt, nee, ich soll ganz, ganz herzlich grüßen, wir müssen das leider verschieben. Ich sage, was, wieso denn? Ja, nee, du, bei uns, der liegt flach, alle Magen-Darm. Da musste ich lachen. Dann sagte sie, wieso lachst du, Uwe, findest du doof oder was? Ich sage, nein, nein. Ich sage, Baby, das ist, was wir in der Theologie eschatologischer Vorbehalt nennen. Genau das ist es. Gerade von einer grausamen, teuflischen, zerstörerischen Krankheit geheilt. Und jetzt liegt er flach, Flitzekacke. Kann leider sein Zeugnis nicht geben, musste verschoben werden. Versteht ihr? Der Gott, der das geheilt hat, sollte man nicht meinen, der könnte auch das heilen. Der gerade das Große getan hat, ist ja manchmal wie beim Fußball. Ne? Wenn sie direkt davor stehen, schießen sie daneben. Aber manchmal das Ding, verstehst du so, egal, anderes Thema. Ich bin noch ein bisschen sauer wegen gestern. Der Gott, der gerade dieses Wunder getan hat, könnte er diesen Mann, heißt das denn jetzt Freifahrtschein für immer geheilt? Heißt das jetzt nie wieder Probleme? Heißt das jetzt in diesem Leben ist alles nur noch rosa Wölkchen und ist alles nur noch super gut? Nein, es heißt, wir haben zwei Gottesbilder, die in einer Spannung zueinander stehen. Diese Welt ist nicht vollkommen und das hier ist nicht der Himmel. Dies ist eine gefallene Welt. Und da können wir Schmerzen haben. Ach, ich weiß doch, der Mann stand vor mir in meiner Gemeinde vor Jahren, hatte gerade ein Buch gelesen von irgendeinem ganz lieben, aber sehr einseitigen Ami-Prediger und hat gesagt, Uwe, du sagst das immer, aber ich glaube, mein Körper ist schon jetzt erlöst, 100% jetzt erlöst. Und ich sage, ach Rüdiger, bitte, guck dich doch mal an. Hast du keinen Spiegel zu Hause oder was? Ja, entschuldige, das ist nicht arrogant, das ist ja bei mir nicht besser. Es gibt dieses Jahr eine neue Homepage von mir und die wollten ganz viele Bilder, so im Laufe der Jahrzehnte von mir als ich sag euch, es ist nicht besser geworden. Es ist nicht besser geworden. Nein, wir müssen es aushalten. So schön das klingen mag, auch die großen Prediger, mit denen du musst das nur so machen und du musst das nur so sprechen und du musst das nur so beten. Gott will immer und wenn es nicht klappt, dann liegt das an dir. Ich sage mal, das ist ein Evangelium, das krank macht. Und unser Evangelium macht nicht krank, sondern das macht gesund. Ja, es macht uns lebenstauglich, es macht uns überlebensfähig, es rüstet uns aus zum Kampf, denn das hier ist ein Kampf in dieser Welt. Und so haben wir einen Gott mit einem wunderbaren Charakter, der nur gut ist und der es nur gut mit uns meint, das glauben wir von Herzen. Und wir haben einen Gott, der bei uns ist und tröstet, auch im schweren Leid. Ich komme nochmal zurück auf meine Lyrikkritik hier, um dem David ein bisschen zu helfen. Ich habe ihm auch geschrieben, liefer David, Wechsel von dritte auf zweite Person, schon wieder so ein Bruch. Die ganze Zeit war ne, Gott dritte Person, der Herr ist mein Hirte, er. Und jetzt, wenn ich wanderte im finsteren Todestal, so bist du bei mir. Muss doch nicht sein, so ist er bei mir, dann wäre es doch schön kontinuierlich. Aber dann dachte ich an künstlerische Freiheit. Künstlerische Freiheit bedeutet ja, dass der Künstler im Gegensatz zu einem Aufsatz oder zu einer wissenschaftlichen Arbeit in einer Lyrik kannst du alles außer Kraft setzen, wenn du etwas damit ausdrücken möchtest. Ich habe bei jeder meiner Aufsätze bei meinem Deutschlehrer künstlerische Freiheit plädiert, bin damit nicht durchgekommen, weil er hat gesagt, nein, Uwe, künstlerische Freiheit ist, wenn ich den Eindruck habe, der Autor wusste um die Regel, aber in genialer Art und Weise hat er sie mal außer Kraft gesetzt, um etwas dazu auszudrücken und nicht, weil er es einfach falsch gemacht hat. Und wisst ihr was? Ich will mal nicht so streng sein. Ich gestehe dem David hier künstlerische Freiheit zu. Ich glaube, er hat das bewusst gemacht und ich glaube, Folgendes soll gesagt werden. Gesagt werden soll, in den finsteren Todestälern unseres Lebens kommen wir per Du. Mit Gott. Ich stelle mir das so vor, wenn David zum ersten Mal diesen Text liest, völlig ergriffen. Der Herr, er ist mein Hirte, er ist so gut. Und in den finsteren Todestälern, und wer die Geschichte von David kennt, der weiß, ja, da ist er durch ganz, ganz, ganz finstere Todestäler, durch bitterste Enttäuschung, durch bittere Tränen, in den Todestäler meines Lebens, da bist du. Da bist du da, da kommt er per Du mit Gott. Das ist, wo wirklich die Beziehung mit Gott greift. Wisst ihr, ich bin Theologe seit vielen, vielen Jahrzehnten und beschäftige mich mit Gottes Wort und mit vielen Sachen. Und ich habe gute Bücher gelesen, ich habe mir manches angeeignet, ich habe Dinge von Kollegen übernommen und was gelesen. Und es hat mich begeistert und Griechisch und Hebräisch und ja, macht ja auch Sinn und so. Ich habe festgestellt, in den finstersten Todestälern meines Lebens hatte ich manchmal nicht mehr als den Herrn Jesus aus der Sonntagsschule. Und alles, was ich mit 5 wusste, stimmte immer noch und hat mich durchgetragen. Und vieles andere Übernommene, ich sage nicht, dass es schlecht war, ich sage nicht, dass es falsch war, aber ich sage, dass es in dem Moment so irrelevant war, so weit weg, so kraftlos. Hiob, der durch eine ganz, ganz schreckliche Zeit ging im Alten Testament, das Bild fürs Leiden überhaupt, sagt ja am Ende dieser schlimmen Zeit, Kapitel 42, Vers 5, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Deswegen geht David auf die zweite Person. Im finsteren Todestag kommen wir per Du mit Gott. So viel an unserem Glauben, wenn es gut läuft, ist Hörensagen. Und hier noch eine Konferenz und da noch eine Predigt und da noch ein Seminar. Und das, was wir so wissen und verstanden haben, vielleicht hat es auch dein Herz berührt, vielleicht hat es dich ganz glücklich gemacht in dem Moment. Versteht ihr? Alles in Ordnung, das gehört alles dazu. Aber eben auch ganz viel Hörensagen. Im finsteren Todestal kommen wir per Du mit Gott. Ich glaube, das ist, was gesagt werden soll. Und im finsteren Todestal haben wir eben nicht nur einen Gott, der auf dem Thron sitzt, mit einem Schwert und Feuer und die Engel werfen sich nieder und die Säume füllen den Tempel und er ist nur gut und er will nur Gutes für dich und du sitzt hier auf dieser Erde mitten in der Matsche und das ist alles so weit weg. Und je nachdem, welchen Prediger du glaubst, ist, wenn du da mit verheulten Augen zu ihm kommst, dann sagt er noch, ey, erst mal Worship, sonst falle ich hier runter. Erst mal mich ehren, dann kommen wir mal zu deinem kleinen Problem. Je nachdem, was du für ein Gottesbild in dir trägst, halte ich das durchaus für möglich. Nein, statt zu verzweifeln an einem großen, allmächtigen Gott mit diesem tollen Charakter, aber in dieser Situation, in der ich gerade bin, so weit weg, an Herrn Jesus Christus, ein großer Bruder, der neben mir in der Matsche kniet, den Arm um meine Schulter legt und der mich versteht. Wisst ihr, ich habe mal ein Lied geschrieben, spielen wir dieses Jahr nicht, aber haben wir viele Jahre gespielt. Der Refrain sagt, Götter, die groß und allmächtig sind, die gibt es wie Sand am Meer. Fast jede Religion hat sowas am Start, das beeindruckt mich nicht sehr. Doch er war ganz anders. Er wurde Mensch und machte sich ganz klein, um uns kleinen Menschen dieser Welt menschlich nah zu sein. Das ist der Grund, warum keine andere Glaube, keine andere Religion mich jemals reizen könnte. Und wenn ich so sehe, den Markt der Religion und jeder schreit, unser Gott ist groß und allmächtig, ja, unser ist aber noch größer, noch allmächtiger. Einer ist größer und allmächtiger als der andere. Unser Gott kam auf diese Erde, hat ein Facebook-Profil angelegt und im Steckbrief hat er geschrieben, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Freunde, das hat es noch nicht gegeben. Das hat es noch nicht gegeben. Da oben vom Thron große Sprüche klopfen, tolle Verheißungen machen und immer Recht haben und nicht in Frage stellen lassen und keiner, der ihm was sagen kann. Und ich stelle ihn mir ziemlich einfach vor. Entschuldigt bitte, ich bin ein alter Linker, ich muss schon mal Sachen in Frage stellen. Aber einer, der kommt, freiwillig kommt in diese Erde, Mensch wird, ganz Mensch wird, nicht so wie in den griechischen Religionen, so ein Halbgott, der immer mal wieder so einen Trick und seine kleinen Wunderchen, nein, nein, völlig abhängig. Er kommt und er wird Mensch, er kommt in sein Eigentum, er liefert uns völlig aus, er wird einer von uns. Ein Gott, der Empathie kennt, ein Gott, der mit den Menschen weint. Ein Jesus Christus, der in den schlimmsten Momenten im finstersten Todestal anderes für mich hat als fromme Sprüche, sondern der seinen Arm um mich legt und mit mir weint. Warum das jetzt alles gerade so sein muss, nein, darauf hat er auch keine schnellen Antworten. Aber er ist da und er sagt, ich gehe mit dir hier durch und ich verstehe dich so gut. Ein Gott, der es, was das menschliche Leiden angeht, mit mir aufnehmen kann. Der das geschmeckt hat, der den Tod geschmeckt hat, der Verrat geschmeckt hat, der Tränen geweint hat, der bitterste Momente hatte. Wisst ihr, was ich für mich so, das Berührendste an all dem, was ich sage, wenn ich über Jesus nachdenke, ist, worüber hat Jesus denn geredet sein Leben lang? Immer über den Vater. Der Vater, der Vater, der Vater, der Vater, von morgens bis abends, das war seine ganze Verkündigung. Ich und der Vater, wir sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, nur was er den Vater tun sieht. Der Vater, der Vater, der Vater. Und dann die Worte am Kreuz, Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Mein Gott, mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Und mancher ist lange, lange Zeit in der Christusnachfolge, bevor er zum ersten Mal vielleicht in einer gewissen Situation das Gefühl von Gottverlassenheit schmeckt.
Das Uwe kann doch gar nicht sein, wir haben doch Verheißung, Gott verlässt uns.
Ja, ja. Ich spreche von einem Gefühl, eine subjektive Tatsächlichkeit, wenn du so willst, von Gottverlassenheit. Und selbst der Sohn des Gottes, der so eins war mit dem Vater, sagt, ja, Uwe, das kenne ich auch. Das kenne ich auch. Auch das habe ich geschmeckt. Auch das habe ich gekostet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und statt zu verzweifeln an einem allmächtigen Gott mit tollen Verheißungen, habe ich einen Bruder, einen Mensch, Jesus Christus, einen Mensch und Gott, Jesus Christus, der in dieser Situation mit mir ist und der mich trägt. Ihr Lieben, darin liegt eine ungeheure Kraft. Die Bibel sagt, weint mit den Weinenden. Und ich glaube, das ist einer der Verse, die wir am wenigsten berücksichtigen, manchmal in unserem Gemeindealltag. Wir belehren die Weinenden viel, viel lieber. Wir haben immer viele Ratschläge, Kopf hoch. Wisst ihr, in den schlimmsten Situationen meines Lebens wollte ich mir immer mein T-Shirt machen lassen. Weiß ich noch, vor 12 Jahren hatte ich die Idee. Ich wollte mir ein T-Shirt draufdrucken lassen und vorne sollte draufstehen, jeder Dritte, der zu mir kommt und sagt, es muss mir alles zum Besten dienen, kriegt einen in die Fresse. Und hinten sollte stehen, 2 waren heute schon da. Ja, Uwe, stimmt das denn nicht? Stellst du Gottes Wort? Nein, das stimmt. Das stimmt. Ich stelle es nicht in Frage. Ich sage nur, es ist manchmal nur so einfach unreligiös dahergeplappert, ohne jede Empathie. Da ist der Mann 50 und bangt, dass die Firma schließt. Es läuft gerade nicht gut und es sieht gerade überhaupt nicht gut aus. Ja, klar, haben wir eine Antwort für dich. Ey, wir beten und es wird alles wieder cool. Und wenn du den Job verlierst, dann hat Gott einen besseren für dich. Ist aber nicht immer so gewesen. Ist manchmal auch nur oberflächliches Geplapper gewesen, oder? Und seine Ängste und seine Sorgen und das Haus, das noch nicht abbezahlt ist und das Kind, das noch studiert, damit ist er in unserer Mitte alleine geblieben. Und dabei haben wir so viel mehr anzubieten als Gemeinde. Dabei haben wir einen Herrn Jesus Christus, der den Schmerz kennt, der die Verlorenheit kennt, in den finsteren Todestälern bei uns ist und mit uns durchgeht. Wie sehr brauchen wir dieses zweite Gottesbild? Im finsteren Todestal Mut und Trost. So fürchte ich kein Unglück. Das heißt nicht, ich fürchte nicht, weil es kann keins passieren. Das liest man dann sehr schnell so, wenn man vor allen Dingen nur vom ersten Gottesbild herkommt. Nein, nein, das heißt, ich fürchte es nicht. Jeder Tag hat seine eigene Plage und die Kraft ist da, wenn ich sie brauche, auch in dieser Situation durchzugehen. Und mein Herr Jesus Christus ist dabei. Wie genial ist das denn? Wisst ihr, Paulus sagt, es gibt nur einen Gott. Und es gibt nur einen Mittler zwischen Mensch und Gott, Timotheus. Der Mensch Jesus Christus. Ich höre die Theologen sagen, entschuldige mal, aber sag lieber der Mensch und Gott. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass er auch Gott ist. Da werden wir sofort nervös. Es könnte ja vergessen werden. Es könnte ja zu menschlich werden. Paulus sagt, es gibt nur einen Gott, nur einen Mittler zwischen Mensch und Gott. Der Mensch, Jesus Christus. Er ist das wirklich. Natürlich ist er Gott, Baby. Habe ich noch nicht abgestritten. Aber er ist auch ganz Mensch. Und er ist da und er versteht dich. Was für ein Evangelium. So geht's weiter. 3. Strophe. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Ich muss euch mal was bekennen. Wenn ich gesagt habe, ich habe im Laufe der Jahrzehnte immer wieder über den 23. Psalm gepredigt, da meinte ich über die ersten 2 Strophen, über diesen 3. habe ich nie gepredigt. Nie. Habe ich nicht einmal gepredigt. Und ich habe auch dem David quasi mal so meine Haltung dazu ins Heft geschrieben und habe gesagt, lieber David, schöne Metapher, aber völlig unnötig. Es ist schon alles gesagt, lieber einen neuen Psalm draus machen. Also für die nächste Staffel, ich meine, wir singen die Dinger seit 3000 Jahren, seit David die geschrieben hat, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und da wäre ja auch Psalm dann Kapitel, so ein zweites Buch, ne? So, oder eine Trilogie oder was weiß ich, meine Güte. Oder 151 Psalmen, ne? Es ist ein schönes Bild, aber wir haben doch schon ein Bild. Sag mal, David, hast du ADS oder was? Diese Brüche die ganze Zeit. Jetzt verlässt du sogar noch das Bild. Wir sind beim Hirten und seinen Schafen und legen das gerade aus. Total gut, wir müssen doch jetzt nicht noch was völlig anderes hier reinbringen. Habe ich gedacht. Aber dann spürte ich, wie David eine Gegenfrage in meinem Herzen stellte, oder vielleicht war es auch der Heilige Geist oder beide, ich weiß es gar nicht immer so. Nämlich die Frage, aber Uwe, bleiben wir denn dann nicht für immer in dieser Spannung? Schon jetzt? Noch nicht? Hast du denn gar keine Sehnsucht daraus? Und heißt alles das, was du gerade hier predigst, dann nicht unterm Strich für immer? Gottes Verheißungen sind vielleicht ganz nett gemeint. Aber wenn es drauf ankommt, weiß es nicht. Weiß es einfach nicht. Nicht besonders zuverlässig. Und das ist, wo ich vor so anderthalb Jahren auf einmal etwas sah in diesem Psalm, was ich in den Jahrzehnten noch nicht gesehen habe. Ein drittes Gottesbild. Natürlich muss er hier das Bild wechseln. Weil das ist jetzt das dritte Bild und es geht um einen Gott, der uns in seine Ewigkeit führt. Meine Güte. Ein Gott, der uns in seine Ewigkeit führt. Jetzt sind wir nicht mehr Schafe auf einer Weide. Versteht ihr? Er vergleicht das Hier und Jetzt mit dem, was wir einst erleben werden, wenn wir bei Gott sind. Und alle Schönheit dieser Erde ist ein Vorgeschmack auf die Schönheit des Himmels. Weißt du, was es im Himmel nicht geben wird? Du wirst im Himmel nicht traurig sein über irgendwelche Dinge, die hier auf Erden passiert sind. Vielleicht sagst du, ja, Himmel ist schön und der ganze Worship und so, fühle mich da sehr wohl. Aber weißt du, ich hätte schon gerne einen Partner gehabt auf der Erde. Andere waren verheiratet und hatten Kinder und waren glücklich und ich war viel krank oder keine Ahnung, hat sich nicht ergeben. Mein Lebensweg war so alleine und das wäre schon schön gewesen auf Erden. Du wirst so im Himmel nicht denken. Weil alles, was auf dieser Erde schön ist, alles, was glücklich macht, ist ein Vorgeschmack auf die Schönheit des Himmels. Das gibt es dort in vollendeter Form. Auf Erden ist es grüne Auen und frisches Wasser und du bist ein Schaf. Im Himmel ist es ein Sitzen an der Tafel des Königs, der Tisch reich gedeckt und ein überfließender Becher. Versteht ihr? Das ist die himmlische Sicht. Grüne Auen, frisches Wasser waren ein Vorgeschmack auf diese unfassbare Schönheit des Himmels. Und weißt du, was da noch passiert ist? Angesichts meiner Feinde wird Gott mir dienen, wird Gott mich an seinen Tisch holen, angesichts meiner Feinde. Das heißt, jedes Unrecht, was dir widerfahren wird, wird gut gemacht. Vielleicht bist du aus deiner Firma ganz übel rausgeflogen. Vielleicht hast du geklagt vom Arbeitsgericht. Vielleicht bist du durch drei Instanzen gegangen und selbst die dritte Instanz hat dir nicht recht gegeben. Und es ist so grob ungerecht, du könntest daran verbittern. Dann lass mich dir sagen, liebes Herz, ich soll dir sagen, bitte nicht, verbitter doch nicht. Wir haben den Glauben an einen Gott, der uns heimholt und jedes Unrecht wird wieder gut gemacht. Und jede Ungerechtigkeit, dein Fall wird nochmal aufgerollt vor dem größten Richter des Universums. Und Gerechtigkeit wird endlich geschehen und du wirst zur Ruhe kommen. Das letzte Wort ist in deinem Fall noch nicht gesprochen. Ein Gott, der uns heimholt in seine Ewigkeit. Ich glaube, dass wir das heutzutage in unserer Verkündigung, in unserer Theologie viel zu wenig auf dem Schirm haben. Es wird keine finsteren Todestäler mehr geben, sondern wir werden permanent bei ihm sein. Ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Und wir werden miteinander im Himmel, mit allen Gläubigen und allen Menschen, die zu allen Zeiten Gott vertraut haben, miteinander singen und wir werden bekennen, Gott hält seine Verheißungen zu 100%. Aber manches eben auch in Ewigkeit. Als ich ein kleiner Junge war, bin ich in einer Gemeinde aufgewachsen und die Alten in der Gemeinde sprachen viel vom Himmel. Nun, die Alten, als ich jung war, waren durch zwei Kriege gegangen zum Teil. Und jedes ihrer Lieder, immer die sechste Strophe, die hat immer so Lieder total abgefahren. 13 Strophen war nichts. Gefühlte 13 Strophen. Und jede ihrer Lieder, die letzte Strophe, handelte immer vom Himmel. Handelte immer vom Heimgehen. Und die kriegten immer so verzückte Augen. Menschen, die zwei Kriege erlebt hatten, ausgebombt waren, die Hunger kannten, die Vergewaltigung und Willkür kannten, die durch schlimme Zeiten gegangen sind, die Jesus Christus kennengelernt hatten. Sie dienten Gott. Und eine Säule ihres Glaubens war dieses: Wir gehen heim. Ich bin ja so ein Kind der charismatischen Bewegung und ich weiß, unsere Prediger, so, die meine Eltern so geprägt haben, ich war so Kind, Teenager, die haben das so ein bisschen kritisiert und vielleicht auch zum Teil auch manchmal zu Recht, dass sie sagen, ja, im Himmel soll es schön werden, Gott kann auch hier und jetzt und segnen und er kann auch heilen und er kann auch, ne, schiebt das nicht immer alles in den Himmel, hier und jetzt haben wir einen Gott. Und sie hatten ja nicht Unrecht. Vielleicht habe ich es ja auch einfach nur so einseitig gehört, dass diese Alten irgendwie, die müssen nochmal mit aufhören. Und ganz ehrlich, wann wird denn heute nochmal über den Himmel gepredigt? Ja, ich weiß, bei Beerdigungen. Da holen wir das raus. Ich glaube, diese Rückbindung durch dieses dritte Gottesbild an einen Gott, der uns in seine Ewigkeit führt. Dieses Leben mit dem Glauben und der Gewissheit, dass das hier, das ist es nicht. Das ist eine gefallene Welt. Hier haben wir einen Gott, der es gut mit uns meint, aber wir haben auch finstere Todestäler. Und das gehört zusammen. Aber das ist nicht das letzte Wort, sondern das alles hat ein Ziel. Wir gehen heim und wir kommen an einen gedeckten Tisch, ein überfließender Becher. Auf Erden haben wir immer das Gerede gehört, der Pessimist sagt, der Becher ist halb leer, der Optimist sagt, der Becher ist halb voll, der Psalmist sagt, mein Becher fließt über. Das ist, worauf wir zugehen. Und das ist uns als Wohlstandschristen, die wir keine zwei Kriege erlebt haben und so vieles, so ein bisschen abhandengekommen. Also unsere Verkündigung und unser Glauben ist sehr alles hier und jetzt. Will ich nicht wegnehmen, ich sage, da gehört noch was zu. Dieses dritte Gottesbild, ein Gott, der mich in seine Ewigkeit führt. Gott hält seine Verheißung zu 100%, aber die Ewigkeit gehört dazu. Der Himmel und die Botschaft vom Himmel, vom Reiche Gottes, vom Leben mit Gott, wo auch immer das geschehen mag, ob auf dieser Erde oder wie auch immer, gibt ja viele Theorien. Der Himmel ist keine billige Vertröstung, sondern der Himmel ist ein starker Trost, der uns Kraft gibt und uns kämpfen lässt. Das ist ein großer Unterschied. Manchmal glaube ich, dass es Christen gibt, die sitzen so in der Gemeinde auf einem gepackten Koffer wie an der Bushaltestelle und warten auf die Entrückung. Irgendwann holt Jesus uns hier raus, die Tage. Wir haben hier Endzeit. Bald ist, ne? Guck dir mal die böse Welt an. Die wird immer weltlicher. Die wendet sich immer mehr ab. Aber Gott sei Dank kommt hier irgendwann mal Jesus und kümmert sich. Und ich sitze hier auf meinem gepackten Koffer an der Bushaltestelle und bin eigentlich auf meinem Weg hier raus. Und wenn du so einer bist, dann möchte der Herr Jesus dir heute sagen, Schätzelein, geh bitte nach Hause und pack aus, wir gehen nirgendwo hin. Und hör auf zu rufen, hol mich hier raus und hör doch bitte die Stimme meines Heiligen Geistes in deinem Herzen, der sagt, bitte Baby, bring mich da rein. Wir haben einen Auftrag. Wir stehen in einem Kampf. Und wenn Jesus Christus wiederkommt, dann möchte er uns, seine Nachfolger, beim Kampf finden. Meine wichtigste Berufung heutzutage in den letzten 12, 13 Jahren ist nicht das Predigen, das ist auch wichtig und das tue ich leidenschaftlich gerne. Aber in meinem Herzen ist es auf den zweiten Platz gerutscht. Auf dem ersten Platz in meinem Herzen ist es möglich zu machen, nach Indien zu gehen, Türen einzutreten und Kindern aus Bordellen zu holen. Ich hätte ja gar nicht gedacht, dass das geht. Es ist, Kinder aus der Prostitution zu befreien. Unsere Vision bei Schlussstrich ist, bewahren, befreien und Stimme verleihen. Das ist, was wir tun wollen. Bewahren, befreien, Stimme verleihen. Ich gehe durch dieses ganze Land, ich spiele meine Lieder in Kneipen, in evangelischen und katholischen Kirchen, auf Kleinkunstbühnen, wo wir eine Chance haben. Und wir lachen und wir machen viele Themen und so. Es geht nicht nur um das eine, aber am Ende spreche ich über Menschenhandel und Zwangsprostitution, vor allen Dingen mit Kindern. Und es ist unfassbar, was wir erreichen können. Als Gott mich berufen hat, das zu tun, wurde mir klar, dass Kinderprostitution nicht nur von bösen Menschen irgendwo geschieht. Es ist ja immer so die Bösewichte. Wir tun ja immer so, als hätten wir nichts mit denen zu tun. Es gibt ja wirklich schlimme Menschen. Die sind nicht schlimmer als die potenzielle Sünde, die in jedem von uns lebt. Wir leben in einer Welt, in der 10% der Menschen 90% der Nahrungsmittel essen. Und wir alle hier gehören zu diesen 10%. Und wir müssen uns die Frage ja schon mal stellen, wer ist denn der reiche Mann und wer ist denn der arme Lazarus in einer globalisierten Welt? Und dann bleibt uns manche Oberflächlichkeit so ein bisschen im Hals stecken. Und ich weiß, was du denkst. Ja, ich denke das doch auch. Ja, ich kann doch nicht einfach aussteigen. Ich lebe ja nun mal hier. Danke ich ja auch Gott für. Ich kann ja nicht einfach mich dem System total verweigern. Ich kann ja nicht einfach... Nee, es ist schon richtig. Als mir das wirklich alles klar wurde, was das für ein Wahnsinn ist, wie unfassbar ungerecht ist und wie ich, Uwe Schäfer, als Deutscher, als Bürger dieses Landes, ein Nutznießer dieses internationalen Unrechtes bin. Und Kinder werden verschleppt, Millionen von Kindern, um in Bordellen zu arbeiten, ob in der Dominikanischen Republik oder in Bangladesch oder in Indien oder in Deutschland. Und ich bin irgendwie doch auch Teil von dieser Gesellschaft. Ich bat Gott, mir zu vergeben. Und ich hörte eine Stimme in meinem Herzen. Und wer mich kennt, der weiß, ich sage sowas heute nicht mehr sehr oft. Und die Stimme sagte, sorg dafür, dass es aufhört. Sorg dafür, dass es aufhört. Uwe, sag mal, bist du jetzt größenwahnsinnig geworden? Menschenhandel, Kinderprostitution, das ist ein Multimilliardengeschäft. Da steckt jede Mafia hinter. Da werden Milliarden umgesetzt. Du sorgst dafür mit deinen Konzerten, mit deinen Predigten, du sorgst dafür, dass es aufhört. Ja, ja, ja. Ich sag dir, dass das mein Auftrag ist. Nein, Uwe, man muss das mal realistisch sehen. Das ist alles ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ist auch gut, dass ihr das macht. Ne? Und dann könnt ihr dein Kind rausholen, dann kommt das in die Schule, kann ich mich total mit freuen. Guck mal, ich glaube, ich habe hier auch einen Zehner für dich. Guck mal. So, aber man muss ja schon sagen, ich meine, das Kind, was ihr jetzt befreit habt, holen sich die Menschenhändler in Bangladesch und in Nepal 3 neue. Du kannst es nicht besiegen. Doch, ich kann es besiegen. Er hat gesagt, sorgt dafür, dass es aufhört. Und genau das tue ich. Wisst ihr warum? Weil ich davon überzeugt bin, dass mitten in der Schlacht, egal wie es aussieht, egal wie sehr es so aussehen mag, als könnte ich das niemals gewinnen, wird mein König, der jetzt noch im Exil ist, aus dem Exil zurückkommen und die Feinde werden zurückweichen. Und das, wofür ich jetzt kämpfe, das wird geschehen. Ich habe diesem Bruder was Böses gesagt. Ich weiß gar nicht, ob man es in der Predigt sagen darf, aber der sagte, es ist doch alles nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich sage, wieso regst du dich denn eigentlich so auf und fährst noch nach Berlin mit deinem Schildchen und kämpfst gegen Abtreibung? Die sind doch alle beim Herrn Jesus, freu dich doch. Da sind ihm sämtliche Gesichtszüge entgleist. Manchmal denken wir Sachen einfach nicht zu Ende, oder? Dies ist eine gefallene Welt und es ist richtig, dass er sich dort engagiert. Ja, für jedes Kind. Auch für die, die geboren sind. Und wir setzen uns nicht zurück und sagen, tja, das kann man leider nicht ändern. Wenn der Herr Jesus mal kommt, der wird das ändern. Baby, das ist nicht unsere Berufung, so zu reden. Wir sind hier, um es zu ändern. Wir sind hier, um uns im Kampf gegen Ungerechtigkeit zu stellen. Wir sind hier, um kein Kind auf dieser Erde aufzugeben. Wir sind hier, um aus allen Rohren zu ballern. Wir sind Revolutionäre. Wir sind eine Widerstandstruppe. Wir stehen auf gegen den Gott dieser Welt und kämpfen für Gerechtigkeit. Und wir wissen, unser König ist im Exil, aber er wird zurückkehren. Und wenn er zurückkehrt, wird er uns mitten bei der Schlacht finden und die Feinde werden besiegt werden. Ganz egal, wie hoffnungslos die Schlacht gerade aussehen mag. Ganz egal, wie sehr es so wirken mag, als wird der Gott dieser Welt gerade gewinnen. Wisst ihr, als Jugendlicher haben mich die großen Revolutionen begeistert. Ich habe in der Schule gelernt, russische Revolution, Französische Revolution, Menschen stehen auf, gehen auf die Straße, nehmen sich, was ihnen doch auch gehört und kämpfen für ihre Kinder und ihre Enkelkinder, für eine bessere Zukunft, für ein bisschen mehr Gerechtigkeit. Ich war so begeistert von diesen Revolutionen. Dann wurde ich erwachsen und studierte das alles ein bisschen weiter und habe gesehen, was ist denn passiert? Meistens. Sie haben ihr Leben gelassen für den Traum für eine bessere Welt für die Kinder. Und in der Regel haben sie einem noch viel schlimmeren Diktator auf dem Thron verholfen dadurch. Und es wurde nichts besser. Was sagt Bertolt Brecht in seiner Ballade vom Wasserrad? Ob sie besser waren oder schlimmer, ach, der Stiefel glich dem Stiefel immer. Welche Generation von Revolutionären, liebe Schwestern und Brüder, frage ich euch, hatte jemals eine Garantie, hatte eine Gottesverheißung, dass das, wofür wir jetzt kämpfen, dass das auch geschehen wird? Dass wir nicht nur gewinnen werden, sondern dass wir diese neue Welt sehen werden, dass wir dabei sein werden, ohne Kinderprostitution, ohne Drogensucht, ohne Krieg, ohne Waffenlobby, ohne all den Wahnsinn, der unsere Welt in Stücke reißt, ohne diese ganze Ungerechtigkeit. Es wird passieren, aber wir kämpfen jetzt dafür, mit der Garantie, am Ende siegreich zu sein. Wir halten hier nicht noch ein bisschen aus als kleine Herde und dann kümmert sich der Herr Jesus, wenn er kommt. Sondern wir haben einen Gott, der uns in seine Ewigkeit führt. Und die Ewigkeit wird berichten von den Schlachten, die wir jetzt schlagen. Und dass wir nicht klein beigeben, dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir weiterkämpfen, dass wir gegen ein Herz ziehen, das gefühlt 1 Million Mal größer ist als wir. Aber wir haben Jesus auf unserer Seite und wir wissen, unser König kommt. Kein Revolutionär konnte sich jemals sicher sein, ob die Geschichte ihm recht geben würde. Ob es nicht alles umsonst war. Aber wir haben eine Verheißung. Da wartet ein gedeckter Tisch und da wartet ein überfließender Becher. Versteht ihr? Deshalb ist der Himmel so wichtig, dass wir uns nicht irgendwie fromm mit dem Hier und Jetzt abfinden und unseren Glauben nur dazu haben, irgendwie in dieser schlimmen Welt klarzukommen. Sondern dass wir wissen, das ist nicht alles. Da kommt was, da kommt was, da kommt was. Es gibt ein Ziel. Und auf dieses Ziel leben wir zu. Ich schließe mit einem wunderbaren Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher aber nicht.